Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Das ist mein letztes Angebot, sonst können Sie Ihren Scheiß hier alleine machen. So sollten wir Gehaltsverhandlungen nicht durchziehen, ist klar. Aber wie selbstbewusst ist zu selbstbewusst? Richtig verhandeln, wie ich mich gut verkaufe, das ist unser Thema. Ihr hört Recruiter Stefan Scheller, er hilft mir, sich in die Psyche eines Personalers reinzuversetzen. Elena Paniagua-Thürich hat sich auf die Suche nach ihrem eigenen Wert gemacht und teilt das mit uns. Beim Vorstellungsgespräch hat das größte Schweißfleckenpotenzial wahrscheinlich die Gehaltsfrage. Über Geld spricht man nicht, heißt es. Aber irgendwann müssen wir darüber reden, wenn es um den Job geht. Unsere Deutschlandfunk Nova-Reporterin Johanna Sagmeister war bei einem Verhandlungscoaching mit Lubov Scheikewitsch. Sie hat die Beratungsagentur Frau Verhandelt gegründet und erklärt in Workshops und Online-Kursen, wie wir erfolgreich verhandeln. Mich hat als erstes interessiert, Johanna, was machen wir denn eigentlich am häufigsten falsch?
Naja, dass man keinen Termin mit seinem Chef dafür ausmacht. Und das muss man aber. Das klingt jetzt total banal, aber laut Lubov ist es wirklich so.
Viele erwarten halt einfach, dass wenn man gute Arbeit macht, dass dann auch irgendwann der Chef das sieht und mit einer Gehaltserhöhung um die Ecke kommt. Und das passiert halt nicht, weil was ist das Ziel eines Chefs oder einer Chefin? Das Unternehmen so wirtschaftlich wie möglich zu leiten und gute Mitarbeiter zu haben und dafür möglichst wenig Gehalt im ersten Schritt auszugeben.
Also heißt es, den Vorgesetzten proaktiv ansprechen und dann aber auch viel Zeit in die Vorbereitung stecken. Denn Lubov hat mir gesagt, 90% des Erfolgs liegen in der eigenen Vorbereitung.
Und was ist dann der erste Schritt? Also das Szenario jetzt, du bereitest dich für ein Vorstellungsgespräch im Marketing vor, also jetzt eine Branche, in der du aktuell nicht arbeitest und wo du vielleicht auch gar nicht so viel drüber weißt. Woher weißt du denn dann aber, was du verlangen kannst?
Also wir haben dafür einfach eine Internetrecherche gemacht und uns durch verschiedene Gehaltsportale geklickt. Für Marketing in Berlin kam dann zum Beispiel 41.000 Euro Jahresgehalt raus, brutto. Und hier merkst du auch schon, immer mit Jahresgehalt und nicht mit Monatsgehalt argumentieren.
Durchschnittlich 41.000 Euro im Jahr, das hört sich jetzt, finde ich, so ein bisschen grob gesteckt an. Wenn ich jetzt frisch aus der Ausbildung komme oder aus dem Studium, dann muss ich ja wohl was anderes verlangen als jemand, der jahrelange Berufserfahrung hat.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und um das dann auch herauszufinden, hat mir Lubov geraten, sich mit Leuten aus der Branche zu vernetzen. Weil über die kannst du dann herausfinden, was zum Beispiel Einsteiger verdienen. Mentoren oder Alumni-Programme helfen zum Beispiel, solche Leute kennenzulernen. Lubov hat aber auch schon Menschen, die sie interessant findet, einfach bei Xing oder LinkedIn angeschrieben und die zum Beispiel auf einen Kaffee eingeladen. Die dann gleich nach dem Gehalt zu fragen, finde ich jetzt schon echt mutig, aber ihre Devise ist:
Wer nicht fragt, gewinnt nicht. Also einfach mal fragen. Das Schlimmste, was man bekommen kann, ist ein Nein.
Ja, und aus all diesen Informationen, die du dann gesammelt hast, kannst du dir dann drei Gehälter quasi festlegen. Einmal einen Wunschgehalt, dann ein Gehalt, mit dem du gut leben kannst, aber dann auch ein Gehalt, unter das du auf keinen Fall gehen willst.
Verständlich. Du hast jetzt also diese Zahlen im Hinterkopf und du gehst ins Gespräch. Mit welchen Argumenten kann ich denn dann das rechtfertigen?
Dafür musst du dir deine Stärken aufschreiben, also Erfahrungen, die dich für genau diesen Job qualifizieren. Das können zum Beispiel Projekte sein, die in letzter Zeit sehr gut gelaufen sind, aber auch Praktika oder eine Ausbildung. Mhm. Was außerdem wichtig ist, ist, dass du weißt, mit welcher Person sprichst du denn da eigentlich, mit wem verhandelst du. Also vorher Informationen zu dieser Person rausfinden.
Dass man sich überlegt, okay, wie kann ich der Person helfen, wie kriege ich eine Situation hin, wo die andere Person Lust hat, mir mehr Gehalt zu geben, weil sie das Gefühl hat, ich schaffe tatsächlich einen Mehrwert und ich zahle auf die Ziele dieser Person tatsächlich ein.
Ne, also das Ziel sollte sein, beide Seiten profitieren. Das Unternehmen hat mit dir eine super Mitarbeiterin und du verdienst deshalb auch entsprechend Gehalt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also mit so einer Liste voller Stärken ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so unangenehm, nach mehr Geld zu fragen.
Ja, genau. So ging es mir nämlich dann auch während des Coachings, weil man geht ja schon gerne so mit der Haltung dran, naja, ich bin Ende 20, ich wohne noch in der WG, so, ich habe keine Kinder, ich brauche auch einfach nicht so viel Geld. Und Lubov hat dann aber gesagt, auch kleine Beträge mehr im Monat machen einen Unterschied.
Wenn ich mich unter Wert verkaufe, hat das eine Auswirkung auf meine Rente beispielsweise. Also werde ich an Altersarmut leiden oder nicht? Auf mein Vermögen, habe ich die Möglichkeit, mir ein halbes Jahr einfach mal freizunehmen, um reisen zu gehen?
Also es geht nicht darum, was man braucht, sondern wirklich um die eigenen Fähigkeiten und was die auf dem Markt wert sind.
Also Johanna, du hast ja jetzt schon gesagt, wie man sich am besten auf eine Gehaltsverhandlung vorbereitet. Nur wie verhalte ich mich denn jetzt im Gespräch? Also wer spricht das Thema Gehalt als erstes an?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn es ein Vorstellungsgespräch ist, dann fragt dich normalerweise die Person, die dich einstellen will und sagt, na, was ist denn ihre Gehaltsvorstellung? Bei einer Nachverhandlung kannst du das auch selbst ansprechen. Wichtig ist allerdings, dass du zuerst deine Erfolge und Stärken besprichst und nicht gleich mit irgendeiner Zahl ins Haus fällst. Sobald das Thema dann aber auf dem Tisch ist, wäre es gut, wenn du als erstes dein Wunschgehalt nennst.
Man nennt das sogenannte Ankern, dass man mit einer hohen Zahl einsteigt und je nachdem, wie viele Optionen man noch hat, auch ein bisschen pokern. Wenn man jetzt sich bei 10 Firmen bewirbt und 8 Vorstellungsgesprächseinladungen hat, dann kann man natürlich auch mal ausprobieren, ob bei einer einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr geht. Mhm.
Und wenn dann übrigens dein Chef oder die Chefin sofort Ja zu deiner Forderung sagt, dann weißt du schon, das war ein zu kleiner Anker.
Ja, ups. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man dann zu hoch ansetzt normalerweise.
Ja, genau. Diesen Fall habe ich auch mit Lovo einmal durchgespielt.
Und wenn ich jetzt 45.000 sage und du sagst dann, naja, eigentlich sind es 38.000 und dann ist da irgendwie jetzt eine 7.000 Euro Marge, wie gehen wir jetzt weiter?
Und dann sagst du, boah, da habe ich mir auch schon ein bisschen mehr vorgestellt.
Mhm.
Und dann fragst du, was können wir denn da noch machen? Also wäre zum Beispiel eine Formulierung. Mhm.
Also Hauptsache nicht direkt das Gegenangebot irgendwie annehmen und sich damit zufrieden geben, sondern nachfragen und sich so quasi die Bälle ein bisschen hin und her spielen.
Aber ist denn überhaupt jedes Gehalt verhandelbar? Also es gibt ja auch so Gehaltstabellen jetzt im öffentlichen Dienst zum Beispiel.
Ja, also Lubow hat mir erzählt, dass in den meisten Fällen tatsächlich Spielraum zum Handeln ist. Sie hatte sich zum Beispiel mal auf eine Stelle beworben, die sich an der Gehaltstabelle des öffentlichen Dienstes angelehnt hat. Und da denkt man ja, okay, öffentlicher Dienst, da kann ich überhaupt nicht irgendwie verhandeln. Ihr wurde da eine Stufe vorgeschlagen, bei der das Gehalt unter ihren Vorstellungen lag. Und dann hat sie das hier gemacht.
Dann wurde mir diese Tabelle vorgelegt und ich habe gesagt, hier, ich will auf die Stufe 5. Und das hat tatsächlich auch funktioniert, aber mit viel hinterher sein, viel häufig nochmal nachfragen.
Ne, also sie scheint da einfach ein gesundes Selbstbewusstsein gefunden zu haben. Aber sie ist auch überzeugt, dass man eben diese Balance lernen kann. Ne? Also zwischen dem Fordern, dabei aber trotzdem nicht unsympathisch wirken.
Es gibt doch aber immer wieder diese Gemein-Totschlag-Argumente, wie deine Kollegin und deine Kollegen, die verdienen jetzt aber nicht so viel.
Ja, auf jeden Fall, klar. Und von genau sowas soll man sich aber nicht verrückt machen lassen. Also weil jetzt zum Beispiel bei dem Kollegenargument, ja, das zählt einfach in diesem Gespräch gar nicht. Es geht ja um dich und um deine Leistung für das Unternehmen. Wenn also so eine Aussage kommt, einfach irgendwie sagen, ich möchte jetzt gerne bei mir bleiben und bei meinen Stärken und eben darüber dann argumentieren.
Und was, wenn die Chefin, der Chef kommt und sagt, also ihre Gehaltsvorstellungen sind nicht im Budget drin?
Dann auch wieder nachfragen. Einfach, wann könnte denn mehr Geld zur Verfügung stehen? Und dafür dann am besten auch gleich einen Termin ausmachen. Also dranbleiben und sich nicht damit zufrieden geben, dass jetzt gerade kein Geld da ist. Vielleicht kommt ja noch Geld.
Was da ganz, ganz wichtig ist, du musst dich in dem Gespräch nicht entscheiden. Also du kannst sagen, ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen. Du kannst auch nochmal eine E-Mail hinterher schicken und sagen, hey, das hat mir so gut bei euch gefallen, das ist genau der richtige Job. Aber es wäre klasse, wenn sie mir beim Geld nochmal ein bisschen entgegenkommen könnten oder beim Gehalt.
Und wenn dann wirklich nicht mehr Geld drin sein sollte, dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, das auszugleichen.
Also Jobticket, so eine Vergünstigung.
Ja, genau. Also es gibt ja auch Entfristungen oder flexiblere Arbeitszeiten, Weiterbildung und so weiter. Also da gibt es wirklich eine ganze Palette an Möglichkeiten, die man ansprechen kann, wenn es beim Geld jetzt einfach nicht weitergeht.
Wenn ich jetzt fertig bin, ich habe überlebt, ich gehe da raus und stelle irgendwie fest, oh nee, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Was dann?
Ja, einfach sportlich sehen. Also weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei der ersten Verhandlung wirklich alles perfekt läuft, die ist dann doch irgendwie eher klein. Das ist einfach eine Erfahrungssache, man wird besser. Und Lubow ist auch der Meinung, dass man immer wieder nachverhandeln kann.
Also ich habe teilweise nach einem halben Jahr oder auch ein paar Monaten, je nachdem, was für Projekte dazwischen gelegen haben und was für einen Mehrwert sie für die Firma beigetragen haben, wie man wieder das Gehalt verhandelt.
Also wer sich jetzt denkt, oh, beim letzten Einstellungsgespräch, da wäre echt noch mehr drin gewesen, einfach mal nach dem nächsten erfolgreichen Projekt nochmal einen Termin mit Chef oder Chefin ausmachen und nochmal probieren, ob man da vielleicht nochmal was nachjustieren kann.
Und nachjustieren scheint ja eine ganz schlaue Sache zu sein. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Johanna Sagmeister hat sich von Lubow Scheikewitsch coachen lassen, wie sie erfolgreich verhandeln kann. Mir hat es ein paar Ängste genommen.
Deutschlandfunk Nova.
Alle paar Jahre ins Büro von der Chefin, dem Chef zu müssen, um am Gehalt zu schrauben, das kann ganz schön nervenaufreibend sein. Elena Pani-Agua-Thürich ist Schauspielerin, Musikerin und sie ist Freiberuflerin. Heißt, sie hat kein festes Gehalt, das sie für ihre Arbeit bekommt, sondern sie muss mit jedem Auftraggeber neu darüber verhandeln, wie viel Kohle sie denn pro Job erhält. Sie hat also ein Gehaltsverhandlungsabo unfreiwillig abgeschlossen. Sie arbeitet auch mit der Coaching-Firma Frau Verhandelt zusammen und ich habe Elena gefragt, wann hast du für dich festgestellt, du solltest den Wert deiner Arbeit mal festklopfen und anfangen zu verhandeln?
Eigentlich mit Anfang diesen Jahres, als ich angefangen habe, mit Frau Verhandelt zusammenzuarbeiten, da ist dieser Begriff Verhandeln überhaupt erst in mein Leben so richtig gekommen. Ich muss sagen, ich verhandle täglich. Ich denke, wir verhandeln alle täglich, ne? Wir verhandeln täglich Sachen mit uns selber, mit Kollegen, egal wo. Nur das war mir vorher nicht so bewusst.
Hattest du denn mal Situationen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich mich irgendwie unter Wert verkauft?
Ja, häufig. Also ja, gerade wenn du Musikerin bist und Schauspielerin, ich denke generell künstlerische Berufe, ist es sehr schnell so, mach doch mal eben hier was, ne? Kannst du nicht mal hier eben was für uns singen? Du bist doch Sängerin, sing doch mal, ne? Oder du bist doch Schauspielerin, geh doch mal dahin und sprich und sag was. Und das habe ich früher häufig gemacht, weil ich einfach noch nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, ne? Das war ein sehr, sehr langer Lernprozess für mich. Und da erinnere ich mich an viele Situationen, wo es dann so kam, ja, tut uns jetzt leid, wir können dir jetzt natürlich auch nicht so viel dafür geben. Und wo ich dann darauf eingegangen bin und dann gesagt habe, ja, ist okay, ich bin ja froh, dass ich da bin. Und das ist so diese klassische Situation eigentlich.
Ich kenne es so von mir, dass ich manchmal aus so Situationen gekommen bin, wo ich mich am Anfang gut gefühlt habe.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, oh nee, warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Also so richtig das Lächeln war oben und ist dann so langsam runtergesunken.
Ja, ja klar, weil du bist ja auch voll dabei. Also du machst es ja gerne. Deswegen bist du ja da. Ich bin natürlich froh, wenn ich irgendwo hingehen kann und singen und wenn ich Feedback dafür bekomme. Ne? Heute sehe ich das nur ganz anders. Ich wäge viel mehr ab, welchen Mehrwert habe ich dann daraus und anhand dessen entscheide ich, ob ich das mache und ob ich es eventuell auch jetzt ohne Bezahlung machen würde oder halt eben nicht. Ne? Das ist so eine typische Situation, also dass jemand auf dich zukommt und sagt, wir können dir jetzt leider nicht so viel geben, aber wenn du schon hörst, da ist eine Entschuldigung drin, dann weißt du eigentlich schon, ja.
Dann weißt du eigentlich schon, Abstand nehmen oder wachsam sein?
Ja, beides. Also erstmal wachsam sein und dann gucken, gibt es da denn noch Raum, irgendwie was zu machen? Oder ist das jetzt einfach eine Situation, das ist ganz klar, die gehen jetzt davon aus, die können mich einfach irgendwie über den Tisch ziehen und dafür bin ich nicht da.
Es wirkt so, dass du früher offenherzig in so Verhandlungen reingestolpert bist und jetzt einen Fahrplan hast. Wie bereitest du dich vor?
Mehr oder weniger. Ich muss sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, so Verhandeln findet tagtäglich statt, auf allen Ebenen für mich. Und das ist meine Vorbereitung, dass ich jeden Tag an meinem Selbstwert arbeite, dass ich jeden Tag daran arbeite, mir ganz klar vor Augen zu halten, was ich da mache und warum ich das mache. Und das ist so meine Vorbereitung. Also dadurch merke ich, dass ich einfach Stück für Stück immer selbstbewusster werde. Ich stolper auch heute noch in Verhandlungen rein. Also du bist plötzlich in einem Gespräch und merkst, oh, ich muss hier ja gerade was verhandeln. Ich muss mich ja jetzt gerade verkaufen und meinen Wert feststellen. Ne? Und ich glaube, das ist so super, super, super wichtig, zu sich zu finden und sich darüber bewusst zu sein, was man wert ist.
Bei dir ist es ja besonders krass, weil du bist ja das Produkt. Also das ist in deiner Arbeit so.
Ja.
Wie schaffst du es denn dann, ein Geldwert für dich festzulegen?
Also ganz viel durch Gespräch mit anderen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich wirklich eine Community sucht, in der man frei sprechen kann, in der man einfach fragen kann und offen über alles sprechen. Also das ist generell ganz wichtig. Generell über Geld zu sprechen ist mega wichtig. Das habe ich auch auf jeden Fall gelernt, gerade so in letzter Zeit, weil wir tendieren irgendwie dazu, über Geld nicht zu sprechen und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Also früher habe ich es einfach nicht gemacht, weil es halt nicht gemacht wird. Heute verstehe ich nicht, warum wir es nicht machen, weil dafür arbeiten wir ja, wenn wir für Geld arbeiten. Und das ist dann ein wichtiger Punkt, ja.
Ich finde, es ist ein ganz spannender Punkt, weil gerade in diesen künstlerischen Berufen ist es ja häufig friss oder stirb. Gagen werden gefühlt ein bisschen willkürlich verteilt.
Ja.
Du sagst, deine Einstellung ist darüber reden, aber erlebst du wirklich diese Offenheit? Weil mir begegnet öfters in anderen Situationen im Alltag, naja, also darüber spricht man ja jetzt nicht. Mhm. Ne? So rausgewunden, ganz charmant scheinbar.
Mhm. Worauf ich mich eher beziehe, ist, wenn du wirklich deinen eigenen Geldwert finden willst, dann musst du dich ja über den informieren. Und das meine ich, dass du halt wirklich andere Leute einfach darauf ansprichst, ne? Und wenn jemand dafür nicht offen ist, dann ist er dafür halt nicht offen. Das ist dann halt auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, Recherche ist halt so super wichtig. Und zur Recherche gehört halt dazu, ins Gespräch zu kommen. Und alleine auch selber darüber zu sprechen mit anderen, gibt dir auch wieder Wert und Selbstbewusstsein, weil du halt eben merkst, ja, es ist ja so eine normale Sache einfach. Weil es ist eine Übung. Das ist halt auch einfach verdammt schwer zu sagen, dir gefällt das Lied, dann musst du dafür auch bezahlen. Das ist nicht so einfach, weil du fängst erstmal an, Leuten überhaupt deine Sachen zu zeigen und du bist super aufgeregt, was andere dazu sagen. Dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass dich jemand anderer überhaupt so toll finden kann. Ne? Also, dass er dich bezahlt, meine ich, dass er dich so toll finden kann, dass er oder sie dich bezahlt. Das ist eine Entwicklung, die man erstmal machen muss. Ne? Und deshalb so überhaupt zu sagen, ich möchte dafür Geld haben, das ist so der allererste Schritt. Und der erfordert sehr viel Arbeit. Also hat bei mir auf jeden Fall sehr viel Arbeit erfordert.
Du sagst ja, du bist Fan davon, über Geld zu sprechen. Wie konkret wirst du denn da? Hast du da ein Bauchgefühl? Hast du da ein Mindset? Ein Tag Werbedreh unter Summe XY geht nichts.
Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil es kommt drauf an, was du da spielst. Wenn du wirklich ein Hauptgesicht für eine Werbung bist, dann würde ich es nicht unter 1500 machen. Aber das ist echt eine Untergrenze.
Kannst du dich noch an einen Moment erinnern, wo du ein bisschen stolz warst, wo du gedacht hast, hey, das habe ich jetzt gut hinbekommen?
Ich habe tatsächlich in diesem Jahr viele solche Ereignisse gehabt, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt, Nein zu sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eben erst vor, ich glaube, 2 Monaten einen Job abgesagt. Das war eine Reihe an Jobs und da ist es mir dann einfach zu viel geworden. Und ich habe da so ein ganz klassisches Muster von mir bemerkt, dass ich weitermachen will und dass ich ja zum Team jetzt dazu gehöre und die brauchen mich ja. Aber im Endeffekt war die Arbeit halt echt nicht gut bezahlt und ich wurde auch echt nicht so gut behandelt. Und dann habe ich den Job abgesagt. Und danach war ich so stolz auf mich. Und das hat mich dann so überrascht, wie stolz ich jetzt auf mich bin, dass ich Nein gesagt habe. Das war echt krass. Das war so ein typisches Erlebnis für mich, wo ich einfach plötzlich gemerkt habe, wow, du hast dich jetzt entwickelt. Ne? Also da ist jetzt was passiert, du bist jetzt einen Schritt weitergekommen.
Freiberuflerin Elena Paniagua-Thürich musste sich ihren Selbstwert und Geldwert erst erarbeiten. Das war dann aber der Schlüssel für Gehaltsverhandlungen, die laufen, nach ihren Vorstellungen.
Deutschlandfunk Nova.
Wer von euch hat sich nicht schon mal gedacht, oh mein Gott, könnte ich jetzt Gedanken lesen? Sorry Leute, wir können hier bei ab 21 nicht zaubern, aber fragen, ob jemand für uns seinen Kopf aufklappt. Schließlich haben wir die Mission. Wir wollen bei Gehaltsverhandlungen glänzen und gute Konditionen rausschlagen. Stefan Scheller ist Fachberater für Personal und Marketing und stellt auch selbst ein. Der perfekte Mensch also, um seine Gedanken anzuzapfen. Er weiß, wie Unternehmen beim Thema Verhandeln ticken. Ich wollte wissen, mit welchem Ziel gehen Personaler in die Verhandlungen?
Also wie klassischerweise im Recruiting ist das Ziel natürlich, ich sag mal, zum Abschluss zu kommen, sprich die Person einzustellen. Das Wichtigste ist vor allem für den Personaler, sich immer zu vergegenwärtigen, dass er ja jetzt nicht derjenige ist, der versuchen muss, den anderen über den Tisch zu ziehen, sprich ein möglichst knappes Gehalt zu vereinbaren. Das ist anders als beim normalen Verkaufen, wo man vielleicht sagt, Mensch, wenn ich das irgendwie teuer verkaufen kann, dann ist das prima, weil der Mitarbeiter soll ja hinterher auch eine gewisse Zufriedenheit haben. Insofern ist aus meiner Sicht das Allerwesentlichste erstmal das richtige Mindset zu haben. Gehaltsverhandlungen heißt, wir wollen uns einigen. Und das zweite große Thema zur Vorbereitung bedeutet, dass der Personaler sich klar sein muss, welchen Rahmen er denn generell für eine Verhandlung zur Verfügung hat.
Also das heißt, ein Verkaufsgespräch würde bedeuten, ich möchte den höchsten Gewinn erzielen. Und bei Verhandlungen geht es dann wohl eher darum zu sagen, beide Seiten sollen irgendwie glücklich sein.
Also generell bei Verhandlungen nicht. Auch da kann es eine einseitige Win-Situation mal geben. Aber mal aus Recruiter-Sicht gedacht, macht es ja keinen Sinn, jetzt, sage ich mal, mit 30% unter dem klassischen Gehalt jemanden einzustellen. Die Person kommt dann in das Team rein und die Menschen unterhalten sich natürlich auch über Geld. Wenn das rauskommt, dann ist dieser Mitarbeiter so schnell wieder weg und der Personaler fängt wieder von vorne an mit dem Rekrutieren. Das wäre einfach unklug, sowas zu tun, ja.
Ich stelle doch immer wieder fest, oft ist erstmal ziemlich viel unmöglich und irgendwie hört man dann doch, naja, Person XY hat mehr Geld rausgehauen. Wie groß ist denn der Handlungsspielraum, den das Unternehmen wirklich hat?
Ich denke, das kommt ganz darauf an, um was für eine Art von Unternehmen es sich handelt, auch Branche. Es gibt ja häufig Tarifverträge, wo dieser Spielraum auf ein, sage ich mal, gefühltes Minimum zusammenschrumpft. Ähnlich ist es ja auch im öffentlichen Dienst. Wenn es jetzt keine Tarifbindung gibt oder keine Betriebsvereinbarung, die Ähnliches vorsehen, muss der Personaler letztendlich nur schauen, ja, in welchem Umfeld, sprich Team, Abteilung, ist denn diese Position zu besetzen? Wie sieht dort das Stellengefüge oder das Gehaltsgefüge aus, um dann, ich nenne es jetzt mal bewusst, den sozialen Frieden nicht zu gefährden?
Woran erkenne ich denn, dass ich zu billig war oder mich unter meinem Wert verkauft habe?
Vermutlich erst dann als derjenige, der hier sein Stellengehalt verhandelt, wenn er dann mit anderen spricht. Insofern kann ich es auch gut verstehen, dass man heutzutage im Internet jegliche Quellen und Möglichkeiten nutzt, um sich auf dieses Gehaltsgespräch vorzubereiten. Wichtig ist, glaube ich, aber eher, dass man sich sehr spezifisch auf dieses jeweilige Unternehmen und die Kultur in diesem Unternehmen vorbereitet. Also es gibt auch vom Unternehmensimage sicherlich Unternehmen, wo ich sage, boah, da habe ich schon das Gefühl, da werden Mitarbeiter etwas, ich will nicht sagen ausgenutzt, aber da ist man doch sehr froh, wenn man die vielleicht ein bisschen gehaltlich drücken kann. Und es gibt Unternehmen, die eine etwas vielleicht da ja positivere Einstellung mit etwas mehr Augenhöhe auch haben.
Gibt es denn Bedingungen, die mir so verraten können, dass ich eventuell eine höhere Summe raushandeln könnte? Also jetzt bei unbesetzten Branchen, Sie sagen, Recherche ist da auch ein wichtiger Punkt.
Ja, definitiv. Also es gibt ja zum einen eine gewisse Art von Gehaltsdatenbank im Internet, also verschiedene. Es gibt Arbeitgeberbewertungsplattformen. Die sind auf der einen Seite sehr gut, weil man mal einen Einblick bekommt, was ist denn so ungefähr an Range vorhanden. Gleichzeitig ist es eine gewisse Gefahr, weil häufig dort ja sehr einzelfallbezogene Gehälter eingetragen wurden und man immer den Gesamtzusammenhang in dem Fall nicht kennt. Aber je mehr ich sozusagen höre über ein Unternehmen, dessen Gehaltssystem, umso ja, valider wird letztendlich der Blick auch darauf, ja, im Vorfeld.
Ich stelle mir vor, ich habe jetzt mein Wissen, das ist sicher in der Tasche. Und dann habe ich oft das Gefühl, frech kommt weiter. Beeindruckt das den Personaler, die Personalerin, wenn ich so besonders tough auftrete?
Also ich sag mal, man muss jetzt unterscheiden, selbstbewusst auf jeden Fall. Das heißt, sich seiner Stärken und Werte bewusst sein, das gehört dazu. Ich bin immer kein Fan, wenn man in persönlichen Gesprächen und in der Kommunikation frech ist. Das hat auf der einen Seite ein bisschen was Herablassendes. Genauso wenig sollte umgekehrt natürlich der Personaler seine gewisse Macht, die er hat, ausspielen.
Okay, also zu aufmüpfig sollte ich nicht sein. Gibt es denn Strategien, wie ich den Personaler, die Personalerin davon überzeugen kann, dass zum Beispiel mein Preis, mein Gehalt gerechtfertigt ist?
Das bedeutet letztendlich, ich muss wissen, was ich kann und insbesondere, wie ich einen Mehrwert stifte in der konkreten Position, für die ich mich beworben habe. Und das ist letztendlich eigentlich schon alles.
Können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was sind denn so typische Fehler, wo Sie uns sagen können, das macht bitte nicht?
Ja, also so ein typischer Fehler wäre, dass man erstmal bewusst extrem hoch pokert und dann ohne im klassischen Verhandeln, dass man gewisse Konzessionen macht, sofort sagt, okay, passt auch. Und das heißt, da kommt der Gegenüber sich dann etwas ja, veräppelt vor und sagt, naja, wir wollen ja über einen realistischen Preis sprechen. Ne? Und wenn dann so hoch gepokert wird und man dann einfach so schnell zurückgeht, das bringt auch nichts. Ne? Das muss irgendwo gefühlt realistisch sein. Und dann ist im Prinzip gar nicht so viel da jetzt falsch zu machen, ne, an der Stelle.
Recruiter Stefan Teller sagt, zu dick auftragen bringt gar nichts bei Gehaltsverhandlungen. Das wird schnell entlarvt.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Johanna Sargmeister hat sich coachen lassen, um souverän verhandeln zu können. Ihr Learning? Es kommt vor allem auf die Vorbereitung an. Da stimmt auch Recruiter Stefan Scheller zu. Er ist Personaler und hat sich ein bisschen in die Karten gucken lassen. Elena Paniagua-Thürich ist Musikerin und Schauspielerin und hat von ihrem Weg erzählt, ihren eigenen Wert besser zu kennen und beziffern zu können. Denn vor der Vorbereitung kommt erstmal die eigene Wertschätzung. So, die To-Do-Liste für die nächste Gehaltsverhandlung steht. Jetzt müssen wir nur noch durchziehen. Das war der Ab 21 Podcast mit Charlene Rogal.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hamburg. Starkoch und Gastronom Tim Melzer ist zum Ehrenschleusenwärter ernannt worden. Er wurde vom Komitee der Alster-Schleusenwärter für seine besonderen Leistungen, mit denen er das Ansehen Hamburgs in die Welt transportiere, ausgezeichnet. Sie haben mit allem, was sie tun, den guten Namen der Freien und Hansestadt Hamburg in alle Welt gebracht, die norddeutsche Bodenhaftung aber nie verloren und damit die Schleusen für Hamburg weit geöffnet, sagte Gerd Spiekermann vom Komitee der Schleusenwärter am Dienstag in seiner Laudatio. Geehrt wurde Melzer mit der 37. Ehrenschleusermedaille, eine Nachbildung der historischen Schleusenwärter-Dienstmarke.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.